Hallo und herzlich willkommen zu den Lunch Break Stories. Das ist der Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia Oswald und ich habe das große Vergnügen und die große Ehre, tolle Frauen zu interviewen, wie sie gegründet haben, welche Tipps und Learnings und Hacks sie haben, um euch zu inspirieren und zu ermutigen. Nachdem ich das mittlerweile seit 5 Jahren mache und das in meiner Karenz gestartet habe, bin ich mittlerweile so inspiriert worden, dass ich selbst beschlossen habe, zu gründen. Deswegen ist mein Intro gar nicht mehr zeitgemäß, ich muss demnächst ein neues einsprechen, aber das mal kurz vorweg. Jetzt soll es aber um meinen Gast der heutigen Folge gehen und zwar ist das bereits Episode 83, kaum zu glauben. Und mein Gast heute ist Theresa Adler. Theresa ist ganz eine liebe Freundin von mir, deswegen ist es mir heute eine ganz besondere Freude, sie hier bei mir in den Lunchbreak Stories zu haben. Theresa ist Moderatorin, ganz eine wunderbare übrigens. Sie ist Mentaltrainerin, Speakerin, stolze Mutter von 3 wundervollen Kindern und sie ist auch seit kurzem Autorin. Wir tauchen heute in die Welt von Theresas neuem Buch ein, das heißt Gönnen Sie sich eine Krise. Und das erscheint heute. Ich durfte schon vorab in das Buch reinlesen. Ich habe schon noch nicht ganz fertig gelesen, aber schon den Großteil gelesen. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr inspirierend. Ich hatte die große Ehre, als eine von 15 Vorleserinnen sozusagen, Pre-Readers, das vorab zu lesen. In dem Buch geht es darum, wie man sich bewusst Krisen gönnen kann. Und ich hoffe einfach, besorgt euch das Buch, ich hoffe einfach, dass ihr durch dieses Buch, aber auch jetzt durch das Gespräch ermutigt werdet, Krisenzeiten und Wüstenzeiten auch, und wir sagen das dann im Gespräch auch, also bitte Schicksalsschläge jetzt davon ausgenommen, aber es gibt so diese kleineren und größeren Krisen im Leben, zum Beispiel der Verlust von einem Job oder was auch immer, Dinge gehen anders, als man sie geplant hat und sich dann nicht davon gleich umhauen zu lassen, sondern vielleicht die Segel neu zu adjustieren, einen neuen Kurs aufzunehmen, einen neuen Hafen anzusteuern, den man vielleicht vorher nicht angesteuert hätte, aber da vielleicht auch so Schätze zu entdecken. Also die Theresa sagt auch, so irgendwie im Fluss des Lebens oder so kommt Gold und Schutt oder das ist im gleichen Fluss, aber man muss selbst rausschürfen, und das Gold rausschürfen. Also man schärft einfach seinen Blick auch auf das Gute und auf das, wo liegen die Chancen in einer Krise. Und ich glaube, das kann man wirklich in jeder Lebenslage gut brauchen, sei es jetzt fürs Business, aber auch privat, dass man diesen Fokus gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, Krise links, Krise rechts, da nicht den Fokus zu verlieren und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt einfach auf meinen Handlungsraum und auf das, was ich verändern kann und was ich daraus holen kann an Guten. In unserem Gespräch geht es auch darum, wie sie selbst mutige Schritte gewagt hat und zum Beispiel ihren Job als Head of Corporate Communications aufgegeben hat, um ihren eigenen Träumen nachzugehen. Wir sprechen auch über die Bedeutung von bewussten Entscheidungen und darüber, wie man Selbstzweifel mit ein bisschen Größenwahnsinn auch ertränken kann. Und sie teilt mit uns, wie man inmitten von Schwierigkeiten eben dieses Gold findet, das uns auch voranbringt. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt einfach inspiriert und ermutigt heute von dieser Episode, selbst auch dieses Gold rauszuschürfen. Erstens einmal ist es ein total angenehmes, wunderbares Gespräch, weil die Theresa auch so eine schöne Stimme hat und mir mal ihr einfach so gerne zuhört. Und das, was sie sagt, ist halt auch so unglaublich weise. Also von dem her, viel Spaß und gute Learnings mit Theresa. Ja, hallo, liebe Theresa. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bei den Lunch Break Stories als Gast bist. Und das Schöne ist ja, dass wir uns auch so schon länger kennen. Das finde ich immer ganz nett, wenn ich dann jemanden interviewen darf, den ich auch persönlich kenne. Warum hast du deinen coolen und sicheren Job bei Tchibo als Head of Corporate Communications hinter dir gelassen und hast dich selbstständig gemacht? Und mit was, wie war das so deine Story? Wieso macht man sowas? Klingt ja im ersten Moment crazy. Das war ja schon ein guter Job. Also warum selbstständig machen?
Hi Julia, es freut mich voll, dass wir da heute ein bisschen plaudern und selbstständig machen. Und das Coole an dem ist, Da gibt es eben so viele unterschiedliche Geschichten und meine ist schon eine Weile her, als ich eben begonnen habe, mich selbstständig zu machen. Und es war so, dass ich wollte immer so ganz klassisch, ich dachte immer, jeder will das, aber ich wollte immer Sängerin werden. Bin immer schon als kleines Kind mit der Rundhaarbürste von der Mama vorm Spiegel gestanden. Und irgendwie hat das Leben sich dann aber anders ergeben. Und ich habe dann eben Publizistik studiert statt Musical. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber mein Papa hat immer gesagt, was man am Anfang macht, man fertig. Also Publizistik und Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Und dann hat sich das Leben so ergeben, dass ich in relativ kurzer Zeit einen sehr coolen Job hatte, da für Presseabteilungen für mehrere Länder verantwortlich war und das aufbauen konnte. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich habe PR geliebt, tu es noch. Aber dieser Traum von, ich wollte eigentlich immer Sängerin werden, der ist nicht, den habe ich nicht als kleinen Mädchentraum abhaken können. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, mit 28, Kinder kriegen ist auch noch ein Traum. Also wenn ich den in Angriff nehmen will, dann muss ich jetzt kündigen. Bin erst auf Teilzeit gegangen, das hat nur mäßig funktioniert. Dann muss ich jetzt kündigen und diesen Traum in Angriff nehmen. Und dann habe ich gekündigt, einen Job, den ich eigentlich sehr geliebt habe, und habe mir gedacht, so, jetzt gehe das Thema Singen professioneller an, als ich es bis dahin gemacht habe.
Und schon mal eine coole Story. Aber ich frage mich jetzt gerade, was dir dann auch durch den Kopf gegangen ist. Weil, ich weiß nicht, ich nehme an, vielleicht bist du gar nicht so ein Sicherheitsmensch. Viele sind ja so Sicherheitsmenschen und sagen, na, das kann ich nicht machen. Man hätte ja auch Singen jetzt sagen können, okay, das mache ich als Hobby. Schaue ich einmal, dass ich vielleicht so irgendwie meinen Weg finde und einfach bleib in diesem sicheren Job, der mir eh Spaß macht. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Und wie hat auch dein Umfeld darauf reagiert, dass du sagst, so, eigentlich, ich wollte ja Sängerin werden und jetzt gehe ich das an?
Also so völlig out of the blue war das nicht. Also einfach singen hat mich immer schon begleitet. Ich habe Lieder geschrieben, tonnenweise, seit ich ein kleines Kind bin. Ich habe in verschiedenen Bands gesungen und schon auch auf Hochzeiten gespielt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist mir als Hobby zu wenig und ich möchte das zum Beruf machen. Man sagt zwar jeder, von der Kunst kann man nicht leben, aber ich, wenn ich das nicht zumindest ausprobiere, dann werde ich es nie wissen. Und die Leute haben damals gesagt, boah, unglaublich mutig. Und um ehrlich zu sein, dachte ich mir, naja, ganz ehrlich, du bist super ausgebildet und möglicherweise kannst du halt nicht mehr in die Company zurück, aber irgendeinen normalen Job werde ich immer irgendwo finden, sollte ich mit dem Wagnis, mich selbstständig zu machen als Künstlerin, wirklich auf die Schnauze fallen. Und ich muss ehrlich sagen, es sind ein paar Jahre später dann, aber dann eine Geschichte, die Kinder bekommen habe, hat mir niemand zu meinem Mut gratuliert. Man dachte, da kann man ja viel weniger zurück, gell? Und sagen, na gut, war doch nichts, oder ich bin doch nicht so begabt als Mama, wie ich dachte. Das fand ich sehr skurril, diese zwei Vergleiche, aber so mutig habe ich es gar nicht empfunden. Ich habe mir gedacht, du kannst den Traum entweder begraben, aber dazu war ich nicht bereit, oder das halt riskieren. Und so riskant ist es mir nicht vorgekommen.
Okay, auch voll gut. Aber du bist ja wirklich vielseitig begabt. Also du bist dann als Sängerin durchgestartet, aber du bist ja auch eine sehr gefragte Moderatorin und auch Sprecherin, wie man deiner wunderschönen Stimme auch hören kann. Wie hat sich dann das ergeben? Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen?
Genau, na, das hat sich dann so ergeben, dass ich zwar irrsinnig viel Spaß hatte als Sängerin und ganz viele verschiedene Gigs auch hatte und auch eigene Musik aufgenommen hatte, aber mir dann schon sehr bald klar wurde, dass der Sänger bestenfalls, also der kann halt nicht davon leben. Also wenn man nicht in Österreich durch die Decke geht, dann schaut es eher schlecht aus. Und dann haben wir gedacht, na gut, was kannst du sonst noch machen, um den Sänger zu finanzieren? Und da kam Moderieren und Sprechen dazu. Und diese beiden Berufe haben mir dann zusätzlich draufgepackt und ich hatte das Gefühl, eben der Sprecher, der Moderator finanziert den Sänger. Der Sänger hat Spaß, tobt sich aus, macht das, was er will, und der Moderator, das passt irgendwie dazu. Und so hat sie das dann zum Gesamtpaket gefügt. Das war aber nicht mein Masterplan, muss ich sagen. Ich habe mir halt gedacht, versuch's halt. Und dann merkt man dann eh recht schnell, wenn man ins kalte Wasser springt, welches Schwimmflügel muss ich mir jetzt draufpacken, damit ich hier nicht untergehe. Und das war eindeutig das Moderieren.
Aber super. Ja, du hast ja jetzt noch was beruflich draufgepackt, weil du hast soeben ein Buch geschrieben mit dem spannenden Titel Gönnen Sie sich eine Krise. War das auch ein lang gehegter Traum von dir? Und wie ist es dir überhaupt beim Prozess des Buchschreibens gegangen? Und hast du dir nicht schon gedacht, okay, du bist dreifache Mutter, du bist Moderatorin, du bist Sängerin, du bist Sprecherin. Ich habe so viel Zeit, ich schreibe jetzt auch noch ein Buch. Wie war das bitte?
Es war dann so, dass ich ein paar Jahre lang das mit dem Singen professionell gemacht habe und dann habe ich die Kinder bekommen, so drei innerhalb von 3 Jahren. Das war mutig. Und da hatte ich dann aber das Gefühl, diesen Traum der Sängerin habe ich mir erfüllt und der war irgendwie auch irgendwie abgehakt. Also im Sinne von da machen wir Hackerl drunter. Ich dachte immer, das begleitet mich ein Leben lang, aber das war dann gar nicht so. Dann habe ich die Kids bekommen und es hat sich der Job der Moderatorin und auch dann der Trainerin, zuerst Gesangstrainer, Vocal Coach, dann habe ich weitergebildet als Mentaltrainerin, hat sich neben den Kindern als unglaublich wertvoll erwiesen, weil Selbstständigkeit kann man ja ganz gut dosieren. Also ich habe neben den Kindern immer weitergearbeitet, natürlich als sie klein waren viel weniger, aber man schreibt ja nicht auf meine Homepage, ich arbeite derzeit nur so. Man ist einfach durchgängig selbstständig und das fand ich als unglaublich wertvoll, dass da sozusagen die Selbstständigkeit einfach durchläuft und man einfach die Intensität verringern. Ich zumindest einfach die Intensität verringern konnte. Und jetzt sind die Kinder so im Alter von 12, 11, 9 oder na, wahrscheinlich sind es 13, 12 und 10. und jetzt kriege ich sozusagen wie ein bisschen Luft und bin in Richtung vom Mentaltraining heraus in Richtung Speaking gegangen und Trainings und öffentliche eben so Keynotes und habe mir gedacht, all das, was ich eben jahrelang spreche, trainiere, ich würde das unglaublich gerne mal in einem Buch zusammenfassen. Und der Traum ist, der ist wahrscheinlich genauso alt wie die Sängerin, aber ich dachte mir immer, Buchschreiben ist so wie Lokal aufmachen. Also ich ziehe den Hut vor Leuten, die das schaffen, obwohl das irrsinnig viele Leute machen, aber das kriege ich nie im Leben hin. Aber es war immer ein Traum. Und jetzt fragst du mich, wie ich das trotzdem geschafft habe.
Ja, das genau. Ist so eine Frage. Richtig, du weißt es schon. Ja, genau. Das ist die nächste Frage.
Wie ich es trotzdem geschafft habe, war eigentlich eine Deadline. Also ich habe immer schon geschrieben. Ich habe mir teilweise Auszeiten genommen und bin ein paar Tage weggefahren. Immer mit diesem Gedanken von, ich würde gerne ein Buch schreiben oder im Gedanken fertig zu denken und so. Und dann habe ich mal ein Exposé an einen Verlag geschickt. Da haben wir gedacht, das kannst du ja mal ausprobieren. Man sagt ja immer, man muss mindestens 40 Verlage bespielen. Davon melden sich wenige zurück und dann habe ich auch mit Self-Publishing mir Gedanken darüber gemacht. Aber es war so, dass ich das eben eingeschickt habe und der Verlag sich gemeldet hat und gemeint hat, na gönnen Sie sich eine Krise. Das ist übrigens mein erstbester Titel war, der mir eingefallen ist. Immer doch, dann schreiben wir noch an andere Verlage, andere Titel. Ich habe gesagt, der Titel gefällt uns gut. Ja, wollen Sie nicht das Buch dazu schreiben? Und die Deadline wäre dann und dann. Und dann habe ich mir gedacht, oha, das ist jetzt knackig. Aber ja, so eine Chance lasst man jetzt nicht vorüberziehen und sagt, na, ich bin noch nicht so weit, selbst wenn man nicht so weit ist. Und dann war es die Deadline, die sozusagen das Beste aus mir herausgeholt hat und die den Perfektionisten in mir gekillt hat.
Sehr cool. Hast du Tipps für Autorinnen in Spe? Also du hast dir das, ich weiß ja von dir jetzt auch aus unseren Gesprächen, dass du dir das so häppchenweise portioniert hast, wochenweise und da so eigene Deadlines quasi gesetzt hast, um wirklich mit diesem Zeitdruck ja innerhalb von 6 Wochen dieses Buch dann auch zu schreiben, das dann irgendwie besser zu bewältigen. Hast du Tipps? Es gibt sicher einige, die uns jetzt zuhören und sich denken, das wäre auch noch so ein Traum für mir, einmal ein Buch zu schreiben. Wie geht man das an? Wie macht man das? Oder wie hast du es gemacht?
Genau, ich habe das Buch, denn ich hatte dann 6 Wochen Zeit, dieses Buch zu schreiben. Wobei ich sagen muss, ich habe 6 Wochen lang dieses Buch dann in seiner Essenz zusammengefasst, also Gedanken zusammengefasst, die ich schon lange hatte, die ich auch schon ausformuliert hatte. Und ich habe das Gefühl gehabt, einen neuen Gedanken, der nicht ausgereift ist, kann ich jetzt nicht mehr zulassen. Das wäre mir einfach zu schlampig vorgekommen. Also habe ich einen Ordner aufgemacht mit Buch 2. Da habe ich alles reingeschoben, das nicht ausgereift ist. Und ich bin ja auch keine Autorin, ich habe das auch nie jetzt irgendwie gelernt, aber das war recht simpel. So ein Buch braucht 240.000 Zeichen. Also habe ich dividiert 240.000 dividiert durch 6. Dann haben wir noch, dann brauchst du das sicher eine Woche zum Durchlesen, also dividiert durch 5. Und das hat dann bedeutet, eben in der Woche fix, ungefähr, was jetzt nicht auswendig, was die Zahl war, schon wieder verdrängt, zwischen 40.000 und 50.000 Zeichen zu schreiben. Und bevor die nicht im Kasten sind, ist die Woche nicht vorbei. Und das war im Prinzip, und das ist ein Tipp sicher für jeden Autor, der nicht nur aus Spaß an der Freude schreibt, sondern irgendwann das Baby dann auch landen möchte, einfach brauchst einen gewissen Plan, bis wann du wie viele Zeichen oder Kapitel fertig haben möchtest. Es gibt eine Phase, da schreibt man vor sich hin und sammelt Gedanken. Und dann aber gibt es eine Phase, da muss ich es runterbrechen und wissen, bis dann und dann brauche ich so und so viele Kapitel oder so und so viele Zeichen. Genau. Und das oberste Gebot für mich oder das oberste Learning war, Perfektionismus ist der Tod jeder guten Idee, aber sicher auch von einem Buch, weil da denkt man sich so noch ein Buch und das ist dann gedruckt und überall und das muss ja perfekt sein. Ja, aber wenn man das perfektionistisch anlegt, dann wird man wahrscheinlich nie damit fertig. Und es gibt ganz viele Autorinnen und Autoren, die halt das Buch am PC haben, aber es ist einfach nicht gut genug. Und wenn es gut genug für einen Verlag ist oder gut genug für, ich hatte dann zwei Lektoren, die mir geholfen haben dabei, das eine mein Mann und das andere eine meiner besten Freundinnen, wenn die das gut finden und das Ding Hand und Fuß hat, dann verabschiede dich vom Perfektionismus, der ist höchst einfach killend.
Killt jegliche Kreativität, kann man sagen, gell? Dieses... Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, das einen immer wieder beschäftigt. Wann ist etwas gut genug und wann kann ich es quasi releasen oder richtig im wahrsten Sinne des Wortes loslassen auch? Voll spannend. Du hast ja auch einen sehr spannenden Titel für dein Buch gewählt. Mir gefällt ja auch sehr gut dieses Gönnen Sie sich eine Krise. Ein Genusswort mit einem Wort, das man eher negativ konnotiert. Wann hast du dir das letzte Mal eine Krise gegönnt und welche Lehren hast du denn aus deinen persönlichen Krisen gezogen oder wie hat dich das auch als Person oder als Unternehmerin geprägt?
Gönnen Sie sich eine Krise, also mich wirklich dann auf diesen Titel festnageln zu lassen, war schon ganz hat mir schon einiges an Mut gekostet, weil ich mir gedacht habe, ja, es gibt ja Leute, die haben wirklich schwerwiegende Krisen oder Schicksalsschläge hinter sich. Das mit Gönnen zu verbinden, ich möchte nicht, dass das eben so schon provokant, aber jetzt auch nicht wie ein Hohn klingt. Und da habe ich natürlich einen großen Unterschied darin gemacht zwischen Schicksalsschlägen und Krisen. Und es hat einen Satz gegeben, den der Verlag zu mir gesagt hat, der hat mir irrsinnig geholfen, der hat gesagt, Frau Adler, ein Buch für jeden ist ein Buch für niemand. Und auch ein Buchtitel, an dem sich niemand stößt, weil er so groß und umfassend ist, ist vermutlich so langweilig, dass es erst recht ein Buchtitel für niemand ist. Also mich dazu trauen zu sagen, na, ich gönne mir eine Krise, weil ich das im Leben oft so erlebt habe, das habe ich mutig gefunden, zu sagen, gönnen Sie sich eine Krise im Angesicht von Menschen, die mit Krisen überhaupt nichts mehr am Hut haben möchten. Und der Gedanke, den ich hatte, war, dass ich gemerkt habe, es gab in meinem Leben immer wieder Phasen, sowohl in meiner Ehe als auch in meinem Berufsleben, wo eine Krise Dinge in Frage gestellt hat und erschüttert hat, die ich nie in Frage gestellt hätte. Und rückblickend war es gut. War viel davon schwierig, aber war ganz viel Gold da drinnen. Und ich habe mir gedacht, eine Krise ist ja oft deswegen so schwierig, weil sie so unvorhersehbar ist, zeitlich. Warum Krisen nicht den Stachel ziehen der Unvorhersehbarkeit und sie bewusst provozieren? Es gibt natürlich Krisen, die kommen plötzlich, aber die meisten unserer Krisen brodeln längst schon irgendwo an der Oberfläche. Man weiß, das wird eine Krise, da sollte ich hinschauen. Man wartet halt so lange, bis irgendwas eskaliert. Und die Aufforderung, gönnen Sie sich eine Krise, ist, nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie sie sich nehmen können und erlauben Sie sich, Dinge in Frage zu stellen mit derselben Brutalität, wie eine Krise das macht. Und ich habe das oft gemacht, auch vor einer Veränderung, auch beruflich, gewusst habe, jetzt steht eine grobe Veränderung an, wenn ich nicht genau gewusst habe, wohin mich verändern. Eine Krise kommt oft vor Veränderung oder vor Change, aber man hat oft nicht Plan A und dann kommt der nächste Plan und der nächste Plan. Dazwischen sind oft Krisen, viele davon erzwungen, aber manche davon könnten wir uns längst gönnen und bewusst angehen, dieses Chaos zulassen, um dann zum positiveren oder guten Veränderungsprozess zu kommen.
Das heißt, ich meine, viele behaupten ja, Krisen sind auch immer Chancen. Würdest du das dann so unterschreiben, dass jede Krise auch eine Chance in sich birgt?
der Spruch ist fast ein bisschen so, fast ein bisschen abgedroschen, gell, mit diesen Krisen und Chancen und so. Ich habe das für mich so gedacht, dass Gold und Schutt kommen im selben Fluss, aussieben müssen wir selber. Es ist mir irgendwann aufgefallen, dass sowohl der Goldgräber in der Goldmine als auch eben beim Fluss, das schaut auf den ersten Blick gleich aus, da ist total viel Schutt dabei, aber das Gold muss man aussieben, da muss man genau hinschauen. Und wenn ich Gold im Leben entdecken will, jetzt beruflich oder beziehungstechnisch oder sonst was, dann ist es ganz oft so, dass ich den Schutt der Krise in Kauf nehmen muss oder halt, der kommt auch mit, das kommt beides im selben Fluss. Vor allem auch bei Beziehungen. Mhm. Und das Gold muss ich raussuchen. Und nicht eine ganze Saison sagen, ja, das war eine schlechte Saison, sondern das Gold raussuchen, weil wenn ich mich auf der Suche nach der Goldgrube mache, sowohl im Unternehmertum als auch Beziehungen, als auch beziehungstechnisch, die gibt's nicht. Die Goldgrube gibt's nirgends. Die gibt's in der Natur nicht, die gibt's sonst auch nirgends. Es sind die Goldspuren, die man suchen darf und die sich ganz oft in Krisen befinden.
Es klingt total schön, wie du das so sagst, Theresa, aber wie schaut das praktisch aus? Wie suche ich denn da so eine Goldspur? Hast du da irgendwelche Tipps? Das kann jetzt natürlich beruflich sein, wenn man eine berufliche Krise hat, man wird vielleicht gekündigt oder was auch immer. Denken wir jetzt mal an sowas vielleicht. Wie mache ich mich auf die Suche? Wie gehe ich dieser Spur nach Gold sozusagen nach?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Wie grabt man nach Gold? Ich glaube, vor allem, indem man sich vom Schutt mal nicht irritieren lässt und sie nicht denkt, ich warte, dass das hier vorüberzieht, sondern es gibt im Mentaltraining diese Frage, das heißt WIDEC, das ist die Abkürzung für wofür ist das eine Gelegenheit. Also auch bei Dingen, die nicht gut laufen, einfach schon mal mit dieser Entschlossenheit reinzugehen, wofür ist das eine Gelegenheit? Wo ist hier das Gold? Und ich glaube, diese Entschlossenheit macht's aus und auch sich Dinge nicht zu klein sein zu lassen. Es gibt Krisen oder Kündigungen oder unternehmerische Katastrophen, dann nehme ich sozusagen nur eine Beziehung mit raus, die ich anders nicht gehabt hätte. Oder nur die Klarheit über eine Beziehung, die ich anders nicht gewonnen hätte. Oder eine Erkenntnis über meine Stärken, die ich anders nicht gewonnen hätte. Oder eine Veränderung, die ich nicht angegangen wäre. Oder welche Fähigkeit habe ich in einer Krise entdeckt, die ich sonst überhaupt nie gebraucht hätte. Oder welche Gewohnheit habe ich verabschiedet, ja, von der ich mich sonst nie verabschiedet hätte. Und das Goldgraben hat damit zu tun, Gold nicht gering zu schätzen, von wegen, das ist eh nichts, das ist nur so eine Goldspur, nur so ein Grämmchen, ja, das. Aber das sind die Dinge, die wir aus einer Krise rausholen und die Krisen so unglaublich wertvoll machen. Und ich glaube, es ist dieser Blick der Entschlossenheit, diese beiden Dinge, Entschlossenheit und nicht gering schätzen. Das Gold halt nochmal nicht im Barren angeschwommen kommt, sondern in Form von ganz kleinen Goldspuren.
Ja, das ist sehr schön mit diesen Goldspuren. Aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die, sage ich jetzt mal, von Krisen geschüttelt ist und dass das ein Wort ist, wo es einen einfach schüttelt und man das Gefühl hat, links und rechts, wo man hinschaut in dieser Welt, gibt es so diese Krisen? Hast du da vielleicht noch irgendwas, was du vielleicht persönlich erlebt hast, was dir da noch aus einer Krise geholfen hat? Oder, also ich finde, du hast jetzt schon sehr gute Punkte gesagt, aber vielleicht gibt es noch irgendetwas, wo man sich vielleicht in Krisenzeiten auch festhalten kann oder wo du sagst, das ist einfach etwas, das hat dir persönlich geholfen oder das würdest du gerne anderen noch weitergeben?
Krisen zeichnen sich ja durch Chaos aus. Eine Krise stellt mal alles in Frage. Eine Krise hat nicht viel System dahinter. Das ist dann erst Schritt 2. Und in einer Krise sieht man auch seltenst, wo geht's jetzt wirklich lang. Und ich habe das lustigerweise im Buch genannt, Navigieren im Nebel. Man kann durch einen Nebel wandern und ich sehe nie das Ziel vor Augen. Aber es reicht, immer den nächsten Schritt zu kennen. Und was schon unglaublich wichtig ist im Nebel, ist, sich zumindest an irgendetwas zu orientieren. Und diese Orientierung, glaube ich, ist was, das man in ruhigen Zeiten, in Nicht-Krisenzeiten festigen sollte. Zum Beispiel in einer Beziehungskrise, ich glaube, eine Krise zeichnet sich dadurch aus, nicht viele Parameter stehen zu lassen, sondern wirklich an allem rütteln zu dürfen. Aber was ist mir wirklich wichtig? Oder berufsmäßig, wo möchte ich eigentlich hin? So Grund Grundpfeiler oder Grundwichtigkeiten oder Grundleuchttürme, an denen ich mich orientiere, um mich nicht völlig zu verlieren. Ich kann mich erinnern, es gab mehrere Krisen in meinem Leben. Eine war ziemlich groß, die hat sowohl mein berufliches als auch mein familiäres als auch mehrere Dinge in Frage gestellt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ein ganz starkes Gefühl. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Gott da mit mir redet. Das Gefühl hatte, das stellen wir nicht in Frage und das ist etwas wie ein Leuchtturm. Und ich glaube, dass diese Leuchttürme im Leben wichtig sind, um irgendwie Orientierung zu geben. Wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Was sind auch meine Werte? Was stellen wir trotz vieler Krisen nicht in Frage?
Na, voll schön. Mhm. Das bringt mich dann gleich, ich springe jetzt ein bisschen mit meinen Fragen, aber das würde mich dann gleich zu einer Frage bringen. Wer ist denn für dich so ein Leuchtturm in deinem Leben? Also wer inspiriert dich oder was motiviert dich? Kann natürlich auch eine Sache sein.
Der Grund, warum ich glaube, dass wir uns über die Leuchttürme, und das sind auch unsere Prinzipien und unsere Anker im Leben, so bewusst sein sollten, auch eben in Krisenzeiten, um das dann in Krisenzeiten anwenden zu können, ist, weil natürlich in einer Krise alles, was dann irgendwie leuchtet, ist wahrscheinlich spannend. Alles, was mich irgendwie inspiriert, ist wahrscheinlich mein nächster möglicher Weg. Der Grund, warum Menschen für alles Mögliche offen sind, sei es jetzt Sekten oder Trainings oder tausende Euros für dieses oder jenes Coaching auszugeben, ist, weil alles wie ein Leuchtturm ausschaut. Wenn ich nicht sehe, wenn es lang geht, ist bald einmal etwas ein Leuchtturm. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diese festzumachen. Ich bin jemand, der sich sehr viel inspirieren lässt. Ich finde alles inspirierend. Ich finde Versagensgeschichten inspirierend. Ich finde Erfolgsgeschichten inspirierend. Ich finde, ich liebe es, Fragen zu stellen. Eigentlich bin ich viel lieber in deinem Part, Julia.
Ja, ich auch. Deswegen mache ich es.
aber ich glaube, die Challenge heutzutage eigentlich ist, ich finde, wir sind total überinspiriert und undercommitted. Also ich habe eine Inspiration in alle möglichen Richtungen, aber sich zu etwas zu committen, etwas am Boden zu bringen und gleichzeitig Nein zu 17 anderen Wegen oder Chancen zu sagen, das ist eigentlich, das finde ich, die größere Herausforderung, als zu sagen, boah, ich bin nicht inspiriert. Manchmal ist es, glaube ich, wichtiger, zu Inspiration zu sagen, so jetzt haue ich mir Scheuklappen drauf und verfolge einen bestimmten Weg und möchte nicht mehr inspiriert und auch nicht mehr abgelenkt werden davon, um jetzt mal committed etwas durchziehen zu können.
Ja, voll gut. Voll gut. Ich denke mir gerade, ich hätte noch tausende Fragen, die ich dir stellen kann, aber es soll ja auch bei einer Lunchbreak bleiben und nicht bei einer Breakfast-Lunch-Dinner-Party. Aber es wird noch voll viel zum Reden geben.
Cooles Format, aber. Ja. Dinner-Party.
Ja, mir schweben da noch viele Ideen vor. Gell? Brunch wird es auch geben, das könnte man auch.
Julias Night Out.
Ja, genau. Da wird es noch viele, viele mögliche Formate geben. Aber eine Frage, die ich noch habe, ist, vielleicht war das jetzt für dich dieses, ein Buch zu schreiben, aber was war etwas, wo du sagst, da war ich das letzte Mal richtig mutig oder das hat mich wirklich alles gekostet an Überwindung? Das kann jetzt natürlich, vielleicht war das jetzt genau so, dass du gesagt hast, okay, das war jetzt dieser Titel deines Buches oder das Buchschreiben an sich, aber vielleicht ist es ja auch was anderes. Würde mich interessieren, wann warst du das letzte Mal richtig mutig?
Ich glaube, ich bin grundsätzlich eine eher mutige Person, weil Langeweile, die sie irgendwie als Gegenteil von Mut platzieren würde, ist etwas, mit dem ich gar nicht gut kam. Mir schlottern bei jeder vermeintlich mutigen Aktion mega die Knie. Ich habe mir jetzt auch gedacht, boah, bist du wahnsinnig, ein Buch, alle Leute können sich berufen fühlen, auf Amazon zu schreiben, ob sie es gut oder schlecht finden. Und das ist schon auch eine sehr exponierte Aktion, ein Buch auf den Markt zu bringen. Aber ich habe mehrere Dinge im Leben gemacht, die mutig waren. Wie gesagt, zu kündigen, Kinder zu bekommen, dieses oder jenes zu machen. Aber die Frage ist, was ist das Gegenteil von Mut und kann ich damit besser? Also das Gegenteil von Mut wäre Langeweile oder Stillstand. Wenn ich mich in dem wohler fühle, und es gibt auch viele Menschen, die sind lieber in diesem Play it safe und es passt alles, die müssen Mut nicht so unbedingt trainieren. Und Mut, glaube ich, ist ein Muskel. Das glaube ich wirklich. Das wird mit der Zeit immer einfacher. Man gewohnt sich an die schlotternden Knie, man gewohnt sich an den Schweißausbruch, man gewohnt sich an den Höhenflug, aber auch an die Selbstzweifel. Die gehen auch nicht weg. Ich habe in meinem Buch diesen provokanten Satz geschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, der taucht nie am meisten. Keine Ahnung, wie der Leser ihn finden wird oder die Leserin. Aber der sagt, manchmal ist es wichtig, die eigenen Selbstzweifel in Größenwahn zu ersticken. Und ich glaube, jeder, der mit Mut konfrontiert ist, ja weiß, der ist nochmal begleitet von Selbstzweifeln. Ne? Und dann glaubt man wieder, ja, ich kann alles schaffen und ja. Und der Größenwahn ist, es klingt so irre, aber ich finde, der ist besser als sein Ruf. Vor allem, weil man ja so viel oder weil der Mut ja schon sehr begleitet ist vom Zweifel. Sonst wäre es ja nicht mutig, sonst wäre es einfach nur souverän.
Das ist sehr gut. Das ist wirklich super. Ja, dann kommen wir schon langsam zum Abschluss dieser Lunchbreak. Mir ist jetzt gerade noch eine Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, wir müssen unbedingt, weil das Thema Moderation und wie präsentiert man sich, das ist auch für viele ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen unbedingt noch einmal vielleicht eine Breakfast-Story, also eine kurze Episode mit Tipps von dir aufnehmen, wo du vielleicht auch so Tipps gibst, wie man eben souverän zum Beispiel auch wirkt auf der Bühne oder auch abseits der Bühne, wenn man pitcht, wenn man sich sein Business präsentieren soll. Ich glaube, da wärst du die perfekte Kandidatin noch dafür. Aber das packen wir jetzt nicht auch noch in diese Lunchbreak-Story. Das heben wir uns noch einmal als Schmankerl sozusagen für eine andere Essensgelegenheit auf.
Genau.
Aber nachdem der Podcast ja Lunchbreak-Stories heißt, ist natürlich immer meine Frage, mit wem lebend oder bereits verstorben würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
Julia, ich weiß, das ist die einzige Frage, die du gesagt hast, dass du stellen wirst und die du immer stellst. Deshalb sollte ich echt gut darauf vorbereitet sein. Aber ich habe mir den Kopf darüber zermartert, seit ich Lunchbreak-Stories höre schon. Und ich kann es dir nicht beantworten. Mit jedem. Also, weißt du, mit Sängerinnen, mit Michelle und Barack Obama. Ich würde auch total gerne mal mit jemandem aus der österreichischen Innenpolitik auf ein Lunch gehen, einfach um Fragen zu stellen. Ich würde total gerne mit dem René Benko auf ein Lunchbreak gehen. Weißt du, klingt jetzt auch total arg. Aber ich finde, einfach Leute zu fragen und Fragen zu stellen. Ich bin ja extrem viel auf einer Bühne. Ich liebe es am meisten Backstage, einfach zu schauen, zu fragen. Ich finde, man kann von jedem Menschen derartig viel lernen. So würde ich es auch machen, oder auch, so würde ich es bestimmt nicht machen, weil, also manche meiner Beispiele hätten wahrscheinlich eher den Output, aber ich finde es immer unglaublich bereichernd und ich würde auch mit meinem Mann gern wieder mal auf einen Lunch gehen, weil das hat eine ganz andere Dynamik als ein Dinner am Abend. Ich weiß es nicht, Julia. I don't know. Ich kann mich nicht entscheiden. Obwohl das jetzt hier eine Deadline ist, kann ich mich nicht entscheiden.
Nee, das ist doch eh voll cool. Also ich stelle mir die Frage auch immer, das passt voll gut. Ich bin jetzt erst wieder bei den Ö3 Podcast Award gefragt worden, wer war denn der Interviewgast oder die Interviewgästin in meinem Fall, die mich am meisten auch inspiriert hat oder so. Und ich kann es auch nicht sagen, weil es ist jedes Interview und jedes Gespräch besonders und jeder Mensch ist so einzigartig und wunderbar und du kannst was lernen. Von dem her kann ich das voll nachvollziehen. Also ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, meine eigene Frage zu beantworten, beziehungsweise wechselt das auch monatlich, wen ich gerade sehr, sehr cool finde. Von dem her finde ich, das ist doch eher eine coole Antwort. Also könnte ich nur auch so unterschreiben.
Man kann von Menschen so viel lernen, eben dieses, was, das will ich genauso machen und das finde ich so bewundernswert oder, das mal garantiert nicht so oder eben, da mache ich nur diese Facette. Ich finde, Menschen sind einfach unglaublich spannend und es ist ein unglaubliches Privileg, Fragen stellen zu dürfen, mit Menschen zu plaudern, um auch selber rauszufinden, passt zu mir, passt nicht zu mir, passt deswegen nicht zu mir oder eben schon.
Total. Das kann ich wirklich, kann ich zu 100% so unterschreiben. Deswegen macht mir das Podcasten auch so Spaß, weil ich so viele tolle Menschen kennenlerne und quasi Permission habe, fast alles zu fragen. Das ist wirklich cool. Gibt es bei dir im Moment so eine Sache, die du einfach immer weiterempfehlen musst? Also ich kenne das so, wenn wir im Freundeskreis irgendwie quatschen, dann heißt das so, ich mache jetzt gerade diese neue Sportart und das taugt mir so, aber das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Oder ich habe gerade diese neue App entdeckt. Oder bah, jetzt am Abend immer eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, lesen, das taugt mir so. Also es gibt so Dinge, von denen ist man so begeistert, dass man einfach immer darüber quatschen muss und es allen empfiehlt und gefragt und ungefragt quasi aufdrückt. Gibt es bei dir so eine Sache, wo du sagst, ach, das muss ich im Moment einfach immer weiterempfehlen?
Im Moment, glaube ich, ist es, ich kann nur jedem empfehlen, Squash zu spielen. Ich und mein Mann haben das vor, als wir uns kennengelernt haben, vor über 20 Jahren immer gemeinsam gespielt und wir haben das wieder begonnen. Aus zwei Gründen. Erstens, ich finde es unglaublich super, um Aggressionen loszuwerden. Haut einfach drauf. Und wir haben irgendwann...
Hoffentlich nicht auf den Mann, gell?
Naja, wenn der im Weg steht. Sicher ein schräger Sport. Vielleicht sollte man es mal einem Coach nehmen, um herauszufinden, wie es wirklich geht. Aber ich finde es jedenfalls einmal super. Aber wir haben einfach herausgefunden, dass wir sind über zwei Jahrzehnte zusammen und wann, wo haben wir richtig einfach Spaß zusammen? Was machen wir eigentlich zusammen, was richtig lustig ist, wo man sozusagen auch nicht nur an der Beziehung oder an Themen arbeitet? Das kann ja manchmal schön, aber schon auch schwer oder mühsam sein. Kann es sein, dass ich mit vielen Freundinnen lustigere Zeiten verbringe als mit meinem Mann? Also habe ich mir gedacht, was habe ich echt als lustig in Erinnerung? Also das war dieses Squash-Spielen. Und neben Lunchen und Reden und an Beziehung arbeiten und alles diese Dinge, haben wir einfach beschlossen, was macht uns Spaß. Und ja, das ist im Moment das. Und ich glaube, dieses Empfehlen ist dieses, wenn du eine längere Beziehung hast, geh sicher, dass du nicht mit jedem anderen lustigere Zeiten verbringst als mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und ja, Squash spielen ist ein spannendes Ding. Aber es kann natürlich auch was anderes sein. Gell? Aber dieser Gedanke hat mich schon irgendwann gecatcht, als mich eine Freundin mal wieder zu so einem total lieb und gut, es war eben so ein Eheabend eingeladen hat und ich mir gedacht habe, wir haben so viel über so viele Themen gesprochen und ich finde solche Abende und Themenabende gut, aber wir brauchen Spaß.
Also ist voll, voll gut. So, jetzt habe ich wirklich eine allerletzte Frage noch. Und zwar ist es, uns hören ja sehr, sehr viele Frauen zu. Mittlerweile auch immer mehr Männer, das freut mich auch, muss ich sagen. Aber trotzdem größtenteils Frauen. Was möchtest du denn den Frauen auf dieser Welt mit auf den Weg geben? Also quasi deine famous last words hier live bei den Lunchbreak Stories.
Ich glaube, es ist der Satz, finde raus, was dich auszeichnet. Was sind deine Ecken und Kanten? Was bist du, egal jetzt, ob du dir auf den ersten Blick denkst, das ist brauchbar oder das ist eigentlich ein Handicap oder das ist eine gute Sache oder nicht. Ich denke mir, wir reden ja irrsinnig viel über KI. Wenn KI die Sache mit der Perfektion übernimmt, ja, das ist ja herrlich, weil dann können wir uns endlich darauf fokussieren, was ist menschlich, was ist typisch Julia, was ist typisch Theresa, was ist so richtig, was zeichnet sie aus? Und ich glaube, das ist das Kernding von dem, dass du mitnehmen darfst, sollst, musst in deine Unternehmen, in dein Selbstständigsein, in deine Family, in dich als Mensch. Und ich glaube, da liegt ein irrsinniger Schlüssel drin, weil das einfach... Das ist das, was Spaß macht. Das ist das, was einen auszeichnet. Und das rauszufinden, ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, unglaublich wichtig.
Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich komme auf dich zurück wegen den Breakfast Stories. Vielleicht noch ein paar coole Tipps von dir als Sprecherin und Moderatorin. Ja. Und vielleicht kannst du uns dann noch zeigen, wie wir cool präsentieren. Aber das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Danke für das super inspirierende Gespräch mit dir, Theresa. Ich freue mich schon auf unser nächstes Offline-Treffen. Ja. Und natürlich auch, jetzt wo dein Buch rauskommt, natürlich auch noch ganz, ganz cool auf die Release-Party.
Ja. Ist Anfang Mai, da kommt das Buch raus, gönnen Sie sich eine Krise und ich freue mich unglaublich drauf und es ist natürlich voll spannend, Julia, wenn du jemanden interviewst, der gerade 240.000 Zeichen in den Computer geklopft hat, der redet wahrscheinlich wie ein Wasserfall. Ich hoffe, es war ganz viel Brauchbares dabei.
Oh ja, auf jeden Fall, wert jede einzelne Minute da. Vielen, vielen lieben Dank, Theresa.
Danke dir.
So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle sehr ermutigt. Dann möchte ich euch jetzt auch dazu ermutigen, euch dieses Buch zu besorgen. Wie gesagt, es erscheint heute, 8. Mai, im Goldeck Verlag und es ist bestellbar bei Thalia, Amazon und zu kaufen überall, wo es Bücher gibt.
Wie immer habe ich euch natürlich alle Infos zu meinem Gast oder zu meiner Gästin in den Shownotes verlinkt, also schaut gern vorbei, folgt der Theresa auf LinkedIn, auf Instagram, da ist sie auch sehr aktiv und teilt auch immer ganz lustige Stories, auch ein bisschen privater, also wenn man sie ein bisschen von der privateren Seite auch kennenlernen möchte, sehr, sehr spannend und lustig und unterhaltsam. Und wir hören uns ja die Woche gleich ein paar Mal, da ich ja vor 1,5 Wochen krank war und dadurch mal eine Lunchbreak-Story ausgefallen ist. Das hole ich jetzt diese Woche nach. Das heißt, stay tuned, es geht noch ein bisschen mehr on air sozusagen. Und womit ihr mir eine große Freude machen könnt, ist, indem ihr den Podcast abonniert, indem ihr ihn bewertet mit einer 5-Sterne-Bewertung, egal ob ihr jetzt auf Spotify oder auf Apple hört. Ich freue mich einfach riesig darüber. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, hoffentlich nur gute, was auch immer, dann bitte einfach eine E-Mail an info@lunchbreakstories.at. Und ganz, ganz wichtig, damit der Podcast auch wachsen kann, ich investiere ja sehr viel Zeit auch in diesen Podcast und in den Content, brauche ich natürlich auch Sponsoren oder Förderungen. Also wenn ihr irgendetwas wisst, wenn ihr gern selbst einmal eine Podcast-Episode sponsern wollt oder euer Business vorstellen wollt oder was auch immer, dann schreibt mir bitte auch gern einfach eine E-Mail an info@lunchbreakstories.at und ich würde mich freuen, wenn eine Kooperation oder ein Sponsoring zustande kommen würde. So, jetzt alle in den Buchhandel und Bücher besorgen, gönnen Sie sich eine Krise. Wir gönnen uns jetzt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis ganz bald, die Woche wie gesagt noch ein paar Mal. Und ja, hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr gefeit davor seid, wenn das nächste Mal ein Wind oder ein kleiner Sturm bei euch anbläst, dass ihr vielleicht nicht gleich in Krisenmodus verfallt, so oder Schockstarre, sondern dass ihr vielleicht gleich schaut, okay, wo könnte eventuell ein Goldnugget versteckt liegen und das dann ausgraben oder ausschürfen. Alles Liebe, tschüss!